HR Info. Der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, ich grüße Sie. Heilerziehungspfleger kümmern sich in Wohnheimen, Werkstätten oder Tageseinrichtungen um Menschen mit Behinderung. Doch bei uns in Hessen droht ein dramatischer Mangel an Heilerziehungspflegern, so die Kritik. 1,5 Wochen vor der Landtagswahl hat deshalb ein breites Bündnis von Einrichtungen der Behindertenhilfe, Fachschulen und Sozialverbänden am Mittwoch zur Demo aufgerufen. Und zwar vor der Staatskanzlei in Wiesbaden. Mit dabei für uns war unsere hr-Info-Reporterin Birgitta Söhling.
Es geht bunt und lebendig zu mit Poetry Slam und Luftballons, aber das Anliegen ist ernst und es drängt. 300 Heilerziehungspfleger, Menschen mit Behinderung und Angehörige kämpfen für mehr Anerkennung und bessere Bezahlung. Ein breites Bündnis hat dazu aufgerufen, so Thorsten Hinz, Vorstand der Niederramstädter Diakonie aus Südhessen.
Weil es so nicht mehr weitergehen kann mit der Behindertenhilfe und der Psychiatrie in Hessen. Wir haben zu wenig Fachkräfte. Es gibt zu wenig junge Menschen, die die Ausbildung in der Heilerziehungspflege ansteuern.
Schon jetzt fehlen nach seiner Einschätzung 3000 Fachkräfte. Angehörige warten verzweifelt auf eine Möglichkeit, ihre teils erwachsenen Kinder unterzubringen. Die Wartelisten sind lang.
Es müssen schon Gruppen geschlossen werden, beziehungsweise neue Gruppen können gar keine mehr aufgebaut werden, weil wir dafür das Personal nicht mehr haben.
Heilerziehungspflegerinnen wie Melanie Ruppert kümmern sich in Werkstätten, Reha-Zentren und Wohnheimen um Menschen mit Behinderung. Sie machen das mit Herzblut.
Weil die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten dürfen, einfach unheimlich dankbar sind. Und wir auch eine total schöne Zeit haben und das Tag für Tag, das ist ein unglaublich erfüllender Beruf.
Aber die Bezahlung ist schlecht und die Zugangsvoraussetzungen in Hessen sind höher als in anderen Bundesländern. Das muss sich ändern, fordern auch Angehörige wie Marga Hundenborn aus Bruchköbel.
Die fehlen an allen Ecken und Enden und ich habe jetzt eine relativ schwer geistig behinderte Tochter. Und da gibt es so ganz viele Dinge, die kann keine Wünsche äußern, aber sie, wenn man sich Mühe gibt, würde man sie verstehen, was sie möchte.
Andrea Söller setzt sich als Werkstatträtin für andere Betroffene ein, damit sie ein möglichst selbstbestimmtes Leben trotz Behinderung führen können.
Manche Leute, die können nicht gut selber einkaufen gehen oder die können im Haushalt haben die Probleme und da brauchen die so eine Assistenz einfach, um halt selbstständig leben zu können.
Von der neuen Landesregierung fordert das Bündnis, dass Heilerziehungspfleger nicht schlechter verdienen dürfen als Mitarbeiter in anderen Pflege- und Sozialberufen und die hohen Hürden beim Zugang zur Ausbildung abzusenken. In Hessen braucht man dafür eine mittlere Reife plus 3 Jahre Berufserfahrung in einer sozialen Einrichtung. Viel zu lang, kritisiert Bianca Gierschig-Benderoth, Leiterin einer Darmstädter Ausbildungsakademie. Notwendig sei außerdem eine abgespeckte Helferausbildung, um auch Quereinsteigern, Hauptschülern oder Menschen mit Migrationshintergrund den Einstieg zu ermöglichen.
Demo in Wiesbaden. Zu wenige Leute streben den Job des Heilerziehungspflegers an, warnen die Protestler. Birgitta Söhling hat berichtet. Wenn mitten im Wahlkampf gesungen, getanzt und Billard gespielt wird, dann ist es Zeit für unsere Wählbar. Dahin haben wir vor der hessischen Landtagswahl am 8. Oktober alle 6 hessischen Spitzenkandidaten nach Gießen eingeladen. Jetzt hören wir mal, wie sich der Spitzenkandidat der CDU, Hessens Ministerpräsident Boris Rhein, in unserer Wählbar geschlagen hat. Unsere landespolitische Korrespondentin Ariane Focke berichtet.
Ministerpräsident Boris Rhein kommt ganz lässig in die Wählbar, mit Turnschuhen und ohne Krawatte. Dabei hat er mal gesagt, dass er sie gerne trage, aus Respekt vor seinem Gegenüber.
Und dann wurde mir gesagt, dass sie irgendwie etwas entfernt wirken lassen oder distanziert wirken lassen. Und also das war nicht meine Absicht, sondern so. Und ich finde, es ist viel schöner ohne. Sehr viel angenehmer. Man muss morgens nichts auswählen, man muss sich nichts um den Hals binden. Jetzt würde ich nur noch zu ausgewählten Anlässen und zu besonders formellen Anlässen Krawatte tragen.
Beim weiteren Thekengespräch verrät Rhein, dass er früher die Fernsehsendung Magnum geliebt hat. Und dann werden direkt 2 Hawaii-Hemden hervorgeholt. Rhein entscheidet sich sofort für das lilafarbene mit rosa Hibiskus und grünen Palmblättern drauf. Beim Blick in den Spiegel kann er nicht mehr an sich halten.
Das ist ja made in Hawaii. Ich soll das wirklich anziehen
jetzt? Ja, natürlich.
Ach du liebe Güte.
Aber es hat viel Schönes.
Ist das irre.
tolles Hemd, muss ich wirklich sagen. Ja, aber das drückt doch ein Lebensgefühl aus, oder? Und man hat jetzt das Gefühl, wir sind mittendrin in der Kulisse von Magnum. Also toll, schön.
Raus aus dem Hawaii-Hemd und ran an den Billardtisch. Auch für Boris Rhein heißt es jetzt Kugeln versenken und anschließend Wahlprogramme raten, wie schon bei den anderen Kandidaten vor ihm. Das mit dem Kugeln versenken klappt so semi.
Ai.
Besser ist er dann schon beim Wahlprogramme raten.
Wir wollen Anreize für einen energetischen Umbau der eigenen vier Wände schaffen und Menschen dabei unterstützen, durch Energiesparmaßnahmen die Energiekosten zu senken. Ach, das könnte aber wirklich fast von allen sein. Das könnte auch von uns sogar sein.
Das ist sogar von Ihnen.
Sehen Sie also.
Bei den Bierdeckelbekenntnissen gesteht Boris Rhein dann noch, dass er unter Aufschieberitis leidet und gerne alles auf den letzten Drücker erledigt.
Es kann sein, dass ich wichtige Reden, beispielsweise eine Regierungserklärung oder sowas, dass das wirklich noch in der Nacht erst fertig wird oder möglicherweise erst noch am Morgen. Und da haben Sie natürlich die ganze Nacht dann durchgeschrieben und durchgedacht und durchgespielt, die entsprechenden Punkte. Also das bringt einen immer in die Bredouille.
Nicht aufschieben lässt sich für ihn der letzte Punkt in der Wählbar. Auch Boris Rhein darf sich hier seinen Koalitionscocktail mixen lassen. Dunkelrot und Blau werden allerdings direkt erstmal aussortiert.
Alle Demokraten müssen untereinander anschlussfähig sein. Deswegen würde ich mal einen Dreiviertelanteil CDU machen. Ein bisschen Gelb, ein bisschen Grün und ein bisschen Rot. Oh, das riecht aber sehr gut. Aber das hat ja garantiert jetzt 5000 Kalorien, oder?
Rhein trinkt sein Demokraten-Mischgetränk trotz der Kalorien tapfer aus. Das Fazit des CDU-Spitzenkandidaten: schmackhaft. Auch wenn eine Viererkoalition in Hessen eher unwahrscheinlich ist.
Unsere HR-Wählbar, den kompletten Film mit allen 6 hessischen Spitzenkandidatinnen und Kandidaten, finden Sie übrigens in der ARD-Mediathek. Der Frankfurter Flughafen, der soll noch größer werden. Seit 2019 wird das neue Terminal 3 gebaut. Auch wenn in Corona die Passagierzahlen regelrecht eingebrochen sind, geht der Flughafenbetreiber Fraport davon aus, dass das Terminal für bis zu 20 Millionen zusätzliche Passagiere pro Jahr mittelfristig notwendig sei. Unser Reporter Roman Warschauer war für uns auf der Terminal 3 Baustelle.
Von außen sieht das Terminal-Hauptgebäude schon fast fertig aus. Das dunkle Stahldach ruht auf schlanken Stützen in 18 Metern Höhe. Die rund 700 Glasscheiben der Fassade sind bereits eingesetzt und auch der Schriftzug Frankfurt Airport angebracht. Flughafen-Frankfurt-Chef Stefan Schulte sagt, der Rohbau sei abgeschlossen.
Darum sind wir sehr zuversichtlich, dass wir hier das Terminal 3 mit all den Anschlüssen, mit der Verbindung in den Norden tatsächlich zum Sommerflugplan 2026 in Betrieb nehmen.
Doch die bis zu 3000 Bauarbeiter und Handwerker haben noch viel zu tun bis zur Eröffnung. Im Check-in-Bereich wird gerade der eigentliche Boden eingebaut. Die Laufbänder, mit denen die Passagiere von einer Ebene in die andere kommen, sind schon da, müssen aber noch justiert werden. Vom Check-in geht es durch die künftige Sicherheitskontrolle zum zentralen Marktplatz. Restaurants und Geschäfte werden hier entstehen und es lohnt schon jetzt ein Blick nach oben. Die Decke wirkt fast organisch, teilweise ragt sie tropfenförmig nach unten und bringt Tageslicht in den Bereich. Harald Rohr ist verantwortlich für das Großprojekt im Süden des Flughafens.
Die Decke ist eine Aluminiumkonstruktion mit 3000 Einzelteilen in der Gesamtlänge von 25 Kilometer Länge. Jedes einzelne Element, jedes einzelne Rohr ist ein Unikat, wird mit einer Computeranlage auf der Baustelle gebogen und dann entsprechend zusammengefügt, sodass Sie hier ein Kunstwerk an der Decke haben, das auch ein Eyecatcher für den gesamten Flughafen und ein Landmark fürs Terminal 3 am Ende des Tages sein wird.
Vom Marktplatz aus geht es dann zu den 3 Flugsteigen mit den Gates. Die beiden Flugsteige H und J sind von außen praktisch fertig. Innen wird gerade der Natursteinboden verlegt, Pavillons für Cafés und kleine Geschäfte gebaut. Im Prinzip schon betriebsbereit wäre sogar der Flugsteig G. Der sollte eigentlich früher eröffnen. In der Corona-Pandemie hat man ihn aber erst einmal eingemottet. Wegen der gesunkenen Passagierzahl. Doch trotz steigender Ticketpreise und Klimabedenken, Flughafenchef Stefan Schulte ist sich sicher, dass man das Terminal 3 im Jahr 2026 tatsächlich braucht und vertraut da den Prognosen.
Wir werden dieses Jahr schon mit etwa 60 Millionen Passagieren wieder rauskommen. Das heißt, wir brauchen das Terminal 3 und dann machen wir es natürlich technologisch so, dass es wirklich neuester Standard ist.
Dann hätte der Flughafen eine Kapazität von 90 Millionen Passagiere. Noch dauert es zwar 3 Jahre, bevor das 4-Milliarden-Euro-Projekt in Betrieb gehen wird. Die Gespräche mit ersten Airlines laufen aber bereits.
Einblicke in die Baustelle des Terminal 3 am Frankfurter Flughafen waren das von unserem hr-Info-Wirtschaftsreporter Roman Warschauer. Und wir bleiben in Frankfurt. Loriot alias Vico von Bülow steht für feinsinnigen Humor. Seine Zeichnungen, Sketche und Filme sezieren die bürgerliche Mittelschicht und bringen auch nach seinem Tod noch Menschen über Generationen hinweg zum Lachen, auch über sich selbst. Am 12. November wäre Loriot 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass widmet ihm das Karikatura-Museum Frankfurt eine Ausstellung, die auch eingefleischten Fans noch ein Ach was entlocken wird. Juliane Ort berichtet.
Musik! 1, 2, 3, 4!
Mit Wumm geht es los. Der Hund mit den langen Schlappohren, der in Zeichentrickspots mit der Stimme seines Schöpfers Vico von Bülow im Fernsehen auftrat. 1972 belegte er mit dem Verlangen nach einer Miezekatze den ersten Platz in der deutschen Hitparade.
Ich wünsch mir eine kleine Miezekatze für mein Wochenendhaus.
Viele alte Bekannte gibt es in der Karikatura-Ausstellung wieder zu entdecken. Neben Wumm auch den possierlichen kleinen Kerl, der ganze Stadtviertel zum Einsturz bringen kann. In der Ausstellung kann man mit der Lupe in einem großen Steinhaufen nach ihm suchen.
Heute habe ich Ihnen eine Steinlaus mitgebracht, das kleinste Nagetier unserer Heimat.
Loriot als Parodie des Zoodirektors Bernhard Schimmick. Eine von vielen Rollen in Fernsehsketchen, für die er berühmt wurde. Aber das kam erst später. Eigentlich war Loriot Zeichner. Für die Kuratoren Tilka Posti-Bliss und Thomas Kronberg sind Loriots Zeichnungen die Klammer, die sein Werk einrahmen. Und sie wollen auch einen Loriot zeigen, der vielen noch nicht bekannt ist. Zum Beispiel mit seinen frühen Werbegrafiken.
Wir haben aber auch Zeichnungen aus seiner Kindheit. Wir haben Zeichnungen, die er angefertigt hat, als er Soldat im Krieg war.
Ich glaube, das ist auch die erste Ausstellung, die wir machen hier, wo man wirklich von der Wiege bis zur Bahre alles sieht, was er so gemacht hat.
Loriot, der Mann mit den vielen Talenten, der nicht nur sein eigenes Haus entworfen hat, sondern auch ein ganzes Atomkraftwerk, wenn auch nur als Modell. In der Ausstellung original nachgebaut, genau wie bei den Hoppenstedts im Weihnachtssketch. Loriots größtes Talent war wahrscheinlich, die Schwächen und Skurrilitäten von Menschen herauszuarbeiten und auf humorvolle Weise auf die Schippe zu nehmen, ohne zu verletzen.
Ich lasse das Wasser heraus, wenn Sie die Ente hereinlassen.
Ich nehme meine Ente herein.
Wo ist der Stöpsel?
Sie sitzen drauf.
Das ist, glaube ich, der bekannteste Zeichentrickfilm von ihm. Und da zeigen wir wirklich noch einen kleinen Schatz, denn da haben wir das handschriftliche Manuskript zu diesem Sketch, wo man auch noch genau sehen kann, wie hat er gearbeitet, dass er zum Beispiel einige Stellen wieder gestrichen hat, weil der Streit schon viel zu früh kulminiert hat.
Es wird deutlich, mit welcher Präzision der Künstler gearbeitet hat. So bestand er bei Filmdrehs auf Einzelaufnahmen, um jede Szene bis ins Detail ausarbeiten zu können. In dieser Präzision liegt sein Erfolg, sagt Kurator Till Kapusti-Bliss.
Das Geheimnis ist ja, glaube ich, dass die auch heute noch funktionieren, weil die nicht zu lang und nicht zu kurz sind. Und alles ist wirklich auf dem Punkt.
Für die Kuratoren ist klar, Loriot wirkt bis heute. Sie zeigen viele unvergessliche Szenen, vom zu hart gekochten Ei über die Nudel bis zum Erzherzog Johann Jodler, der einen durch die ganze Ausstellung begleitet.
Holleri, du Dödel, die, diri, diri, dudel, dö.
Das genügt.
Über die Ausstellung Ach was, Loriot zum 100. zu sehen im Karikatura-Museum Frankfurt hat unsere Reporterin Juliane Ort berichtet. Und damit sind wir angelangt am Ende der Sendung Der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen und die Sendung gibt's übrigens auch in der ARD-Audiothek zu hören.